Er hat alles gewechselt, vom Genre bis zum Namen, und ist Spiegel-Bestseller-Autor. Heute ist er bei uns. Die Rede ist von Noah Stoffers. Wir haben gesprochen über seinen Weg durch die Verlage, was die verschiedenen Wechsel für ihn ausgelöst haben und wie er in die Fantastik gekommen ist.
Wir haben sowohl darüber gesprochen, warum Fantasy von einigen in der Hochliteratur nicht so gesehen wird, zu Unrecht. Wir haben über Repräsentation marginalisierter Gruppen gesprochen und über Sensitivity Reading, denn unser Gast heute ist sowohl Autor als auch Lektor als auch Sensitivity Reader.
Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
Hier ist Folge 319 von Die zwei von der Talkstelle, dem Podcast übers Schreiben und Veröffentlichen im Verlag und im Self-Publishing. Mir gegenüber die liebe Vera Nentwich. Ich bin Tamara Leonhard. Hallo Vera, wie geht's dir?
Ja, hallöchen Tamara. Ja, mir geht's gut. Doch. Ich kann es nicht anders sagen.
Sehr schön.
Ja, dir auch, hoffe ich.
Ja, davon ab, dass ich gerade ein bisschen müde bin, weil ich wieder in meiner Ich wache nach 3 bis 4 Stunden Schlaf auf und kann nicht mehr einschlafen Phase bin.
Oh, okay. Nö, da habe ich Gott sei Dank keine Probleme mit.
Ja.
Ich wache ja mittlerweile eigentlich immer pünktlich früh auf, so, und dann ist ja mein erster Weg immer nach dem Latte Macchiato, die Amazon-Ad-Statistik auswerten und gucken, wie es sich entwickelt. Da habe ich jetzt neue Learnings gemacht, die für andere nicht neu sind. Ich meine, jeder, der sich auskennt, sagt ja immer, Vera, bei Amazon-Ads muss man Geduld haben. Geduld. Ich meine, das hört man ja im Autorendasein ständig, dass man Geduld haben muss. Und das ist ja mein Reizwort. Ich habe ja, also wenn ich eins nicht habe, dann Geduld.
Und, ja, ich glaube mehr als ich. Also das wird mir alles schon wieder auf den Keks gehen.
Ja. Und ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen gemerkt, dass die recht haben. Ne? Ich war wohl zu ungeduldig. Oder es sind eigentlich 2 Faktoren, die ich auch gerne all den Hörerinnen und Hörern da draußen mitgeben möchte, die vielleicht drüber nachdenken, auch sich mit Amazon Ads zu beschäftigen. Regel 1, guckt, dass ihr die Sachen ganz am Anfang schon richtig anlegt und macht es nicht wie ich, die dann am Anfang hektisch werden und dann Sachen ändern. Das fällt euch irgendwann auf die Füße. Insbesondere, das habe ich jetzt auch deutlich lernen müssen, man macht für jedes Buch, also ich werde da sowieso nur die ersten Teile der Reihe, für jedes Buch eine eigene Kampagne. So. Am Anfang, ich wusste es, ich habe auch die Kampagnen so benannt. Ich habe eine Kampagne Biene Hagen und eine Kampagne Frau Appeldorn. Aber irgendwie am Anfang lief das mit der Biene Hagen-Kampagne nicht und ich weiß nicht, was mich dazu geritten hat. Ich habe dann in 1, 2 der Anzeigengruppen auch den ersten Teil von Frau Appeldorn mit reingetan. Das habe ich dann im Zuge der Ständigen völlig vergessen. Mich dann darüber gefreut, dass diese Anzeigengruppen super performen, und dachte, super, Biene Hagen performt, bis ich dann festgestellt habe, es war überhaupt nicht Biene Hagen.
Oh Mann.
Die meisten Sachen waren Frau Appeldorn. So, was natürlich meine komplette Analyse und die Folgerungen ad absurdum geführt hat. So. Dann habe ich gedacht, na gut, dann trenne ich das jetzt. Dann habe ich die ganzen Targets, die dann da gut funktionieren, exportiert, habe das dann in die richtige Kampagne getan. Ja, aber sowas mag Amazon nicht.
Ja, Amazon mag, wenn es
ganz ruhig läuft und wenn man nichts dran dreht. Ne? So, und dieselben Keywords oder Targets, die vorher super performt haben, werden jetzt kaum ausgespielt.
Oh Mann.
Ne? So. Und was natürlich bedeutet, dass dieser schöne Ausschwung, den ich noch so am Ende des Junis hatte, ausgebremst wurde. Es ist so, jetzt stagniert es in den ersten Tagen des Juli, also immer noch auf einem weit höheren Niveau, als ich vorher ohne war. Das steht frei. Aber ich hatte so schön, da war so eine schöne Kurve nach oben und die ist jetzt, ne? Und ja, also mein Learning ist, sehr vorsichtig mit Änderungen sein und bitte am Anfang gucken, dass man schon alles richtig anlegt. Auch wenn man am Anfang meint, es läuft nicht. Auf die Zähne beißen und durch und warten. Das muss ich jetzt auch nochmal machen, bis dieser Algorithmus endlich begriffen hat, dass es wieder neu ist und dass er jetzt gefälligst wieder ausspielt. Das wird mich natürlich wieder Unmengen an Geld kosten, weil Amazon gewinnt ja immer. So. Aber ich mache ja parallel, betreue ich ja die Kampagne für eine Kollegin, die ihre Bücher in den USA vermarktet.
Und da macht es gleich richtig.
Ja, das zum einen, aber da sehe ich jetzt erstmal, wie gut wir es hier noch haben. Ne?
Okay.
Also die Dimensionen in den USA, die sind, mir fällt das richtige Adjektiv nicht ein, also die sind ja schrecklich. Also da musst du für, also ich sag mal so, wenn du hier im deutschen Markt, wenn da ein gut laufendes Target ist, da kann es schon mal sein, dass du ein Euro oder auch von mir sagen, 1,50 € bieten musst.
Mhm.
Ne? So, was ich immer noch rechnen kann bei dem Reihenerlös, den ich haben könnte.
Mhm.
Bei in USA hast du Targets, da musst du $5-6 zahlen,
wow,
überhaupt irgendwie mal ausgespielt zu werden. Ne?
Und ich nehme nicht an, dass der Buchpreis höher ist.
Nee, im Gegenteil. Ne? Also du musst da viel mehr investieren und viel mehr. Und dann gibt es natürlich auch viel, viel mehr Konkurrenz da. Also von daher haben wir hier noch gut. Und ich finde das auch immer als Zeichen für all jene, die gegen Buchpreisbindung und Regulierungen schimpfen. Ich glaube, da sollte man froh sein, dass wir sowas noch hier haben, damit die Auswüchse nicht so völlig werden
wie in
den USA.
Auch.
Ne? Ja, also das war ein Learning. Und dann hatte ich aber gestern auch ein wirklich positives, schönes Erlebnis. Ne, ich habe ich letztes Mal, glaube ich, schon erzählt, habe jetzt die Buchstartparty für Weber und Wozniak organisiert. Die findet ja am 27. August statt. Und ich habe so Werbekarten und Plakate.
Ja, ich sehe es hinter dir an der Wand lehnen.
Genau, und Plakate machen lassen. Und dann bin ich gestern schon mal die drei Buchhandlungen, die in der Krefeldstadt Mitte sind, abgelaufen, um da meine Plakate und Werbekarten unterzubringen. Und ich muss ja gestehen, ne, ich habe ja schon mal in der Vergangenheit hier und da so Buchhandelstouren gemacht. Ich habe ja da eher gemischte Erfahrungen gemacht. Und diesmal war das aber völlig anders. Ich hatte ja eh schon die regionalen Buchhandlungen vor ein paar Wochen schon angeschrieben zu dem Buch und denen auch schon Wischwaschzettel geschickt. Ein oder zwei hatten sicher...
Ein Wischwaschzettel,
genau. Und ein oder zwei hatten auch schon geantwortet. Ne? Ja, ich kam bei der ersten Buchhandlung rein, aber da habe ich dann direkt auch den Besitzer erwischt. Und der hat sich direkt an mein E-Mail erinnert, was ja schon mal gut ist. Hat auch gesagt, ja, er wollte mir noch angemeldet, hatte noch eine Frage, die ihm aber jetzt gerade nicht eingefallen ist und hat meine Werbematerialien sehr dankend entgegengenommen und wird das alles da aufhängen und machen. Das fand ich schon mal gut. Dann bin ich zu Thalia, da auf der Fußgängerzone gegangen. Da habe ich dann auch direkt mit dem Filialleiter sprechen können. Der hat meine Werbematerialien auch direkt angenommen und hat von sich aus gefragt, wie es denn mit Lesungen und Signierstunden wäre.
Oh wow, toll.
Ne, hat mich dann auch direkt mit der Kollegin, die das verwaltet, in Verbindung gebracht, damit die im Herbst was organisiert. Das fand ich ja cool. Ne?
Auf jeden Fall.
Ich meine dafür, dass ich jetzt seit 13 Jahren noch nie in Krefeld eine Lesung hatte. Und dann die letzte Buchhandlung, da hatte mich schon eine angeschrieben und auch schon mal nach einem Leseexemplar gefragt. Und ja, die waren dann auch direkt ganz offen. Und da haben wir nochmal habe ich gesagt, ja, ist gerade noch im zweiten Lektoratsdurchgang, dann kann ich Ihnen das schicken. Und die wollen dann auch direkt bei mir bestellen und nicht bei Libri. Also,
sehr schön.
Das war ein sehr positiver Rundgang bei Buchhandlungen, was ich ja so nicht so oft habe, eigentlich. Wenn ich so recht überlege, glaube ich noch nie. Ja, insofern, ne? So.
Das freut mich.
Finde ich dann doch, dass es da positive Signale gibt und ja, und ich weiter zuversichtlich meinen Weg versuche zu gehen.
Das freut mich.
So, jetzt bist du dran. Was ist bei dir alles Tolles passiert?
Ja, war auch eine spannende Woche. Am Wochenende war ich ja mit einem Tisch auf der Vegan Fantasy Fair.
Mhm.
Es war ein großes, ja, so ein bisschen, ich kann es auch nicht sagen, wie Mittelaltermarkt, halt so eine große Fantastik-Convention, aber outdoor in einem Park, also richtig schön von der Location her und eben kombiniert mit vegan, halt im Sinne von alle Foodtrucks hatten nur veganes Essen angeboten. Wenn du als Verkäuferin einen Stand hattest, durftest du halt zum Beispiel kein Leder oder kein Horn oder sowas anbieten. Und war natürlich bedingt dadurch, durch das Thema, auch einige so aktivistische Stände, also Tierschutzstände, Peter war da und so. Und das war, genau, wir hatten so ein Autorenzelt, da waren wir 2, 4, 6, 7 Stände. Und das war richtig schön gemütlich und war eine tolle Stimmung bei uns. Und generell war so das ganze Klientel war so wahnsinnig angenehm. Es war irgendwie, alle waren freundlich und irgendwie so positiv. Das war sehr, sehr schön. Und der erste Tag war ein bisschen heißer, aber der zweite war auch super angenehm vom Wetter her. Ich stand auch ganz vorne, wo noch so ein bisschen Windchen gegangen ist. Und mir war aber ja von vornherein klar gewesen, wenn ich mich da anmelde, von meinen Büchern her treffe ich ja jetzt das Zielpublikum nicht wirklich, weil da dann doch wahrscheinlich die meisten Fantastik lesen. Von daher hatte ich auch nur einen halben Tisch genommen und habe halt gedacht, dann nimmst du noch andere Sachen mit, die du verkaufen kannst, um halt irgendwie die Kosten reinzuspielen. Und habe da im Vorfeld ein bisschen gebastelt. Eine meiner klügeren Ideen war zum Beispiel, das Wetter zu berücksichtigen. Und ich habe so schwarze Fächer in einem Mengenpack bestellt und habe die mit verschiedenen Sprüchen handbemalt. Und also ich hatte 3 verschiedene Sprüche und der erste war nach 3 Stunden ausverkauft.
Ja, cool.
Und ja, waren dann auch viele traurig, dass es den nicht mehr gab. Also das lief tatsächlich sehr, sehr gut. Und ich habe ja letztes Jahr mal so ein bisschen angefangen. Ich habe ja von meinem Debütroman, den hatte ich ja neu rausgebracht nach ein paar Jahren. Und da habe ich von der ursprünglichen Version noch einige Printbücher, die ich dann aber auch jetzt nicht mehr groß verkaufen wollte, weil das halt nicht die aktuelle Version ist. Und die habe ich hier rumfliegen. Da habe ich letztes Jahr irgendwann mal angefangen, die Buchseiten so zu zerreißen und so collagenmäßig auf Holz zu kleben und darauf dann zu malen. Finde ich total entspannend, macht mir total Spaß. Und da habe ich jetzt
gedacht, Buchseiten zerreißen findest du spannend?
Ja. Na, eher das Malen. Und habe mir dann so gedacht, ach komm, diese Messe ist ja auch sehr kunstaffin, nimmst du es einfach mal mit. Und hab die so hinter mir an die Wand gehangen und da kam dann tatsächlich eine, die sagt, das da würde ich gerne mitnehmen. Das fand ich dann doch sehr cool.
Ja.
Genau, und dann hatte ich halt noch von den Sea Punks, also zivile Seenotrettung, wo ich mich engagiere, habe ich noch so ein bisschen Spendenmerch mitgenommen. Das war auch für einige sehr interessant und halt dadurch auch einfach die richtigen Leute zu mir in den Stand gezogen. Und insofern hatte ich 2 sehr schöne Tage draußen, barfuß in der Wiese stehend und nette Gespräche, tolle Kontakte, ein deutliches Plus am Ende. Und das war ein sehr, sehr schönes Wochenende.
Aber hast du jetzt auch ein Buch verkauft?
Ich habe auch Bücher verkauft, ja. Gut. Nicht so viel wie jetzt an so einer typischen Bookie, ne, so
Instagram-mäßigen
Messe. Aber ja, ich habe auch Bücher verkauft. Ich war sogar, Vera, du wärst so stolz auf mich gewesen. Ich habe sogar einen Besucher nicht nur angesprochen, ich bin aus dem Zelt herausgegangen und habe ihn an meinen Stand zitiert.
Ja, guck, du lernst ja doch.
Weil der hatte irgendwie so ein, ich weiß nicht, bestimmt 12 Zentimeter großes Logo von einer Punkband auf dem Arm tätowiert. Hm. Und der war irgendwie mit Familie. Er stand mit dem Kinderwagen draußen, während sie halt im Zelt sich die Sachen angeguckt hat. Und da bin ich dahin und habe gesagt, du hörst Punkrock, du kommst jetzt mal mit. Und tatsächlich haben sie dann das Buch gekauft und auch noch gleich Sea Punk Merch dazu. Gut, da habe ich jetzt finanziell nichts von, aber habe ich mich natürlich trotzdem gefreut und ja, waren beide sehr angetan von dem Buch und
ja, guck.
Genau.
Siehst du mal. Ja, schön. Es entwickelt sich. Ja, super. Ja. Ja, aber wo du sagst Outdoor, ich bin am kommenden Samstag, bin ich ja auch Outdoor. Da ist das sogenannte Schwingboden.
Bist du Outdoor oder Outdoor?
Beides. da ist das sogenannte Schwingboden-Festival in Grefrath, da wo ja mein Biene-Hagen-Krimis spielt.
Schwingboden?
Und Ja, der Schwingboden ist so ein großer Park. Das war das frühere Landesgartenschaugelände in den 70ern.
Okay, ich hatte jetzt so eine Sportart aus Bayern vor Augen, wo die sich so an den Hosen packen.
Nee, das ist es nicht. Aber was halt schön ist, also da ist so ein Festival, also Musik und Fressbuden und so. Und die hatten halt eingeladen. Ich bin ja, teile mir da so einen 3 Meter Tapeziertisch mit 2 anderen Autoren aus Grefrath. Die haben aber jeweils nur 1 oder 2 Bücher geschrieben. Und wer sich erinnern mag, meine erste Leiche, Judith Schöller bei Todes Nerven nur, lag er genau in dem Teich in diesem Park.
Ah, okay.
Ne? Und ja, da ist dann auch so für uns so am Nachmittag bis so am frühen Abend, dann fangen da die Konzerte an, dann sind wir raus. Werde ich da stehen und meine Bücher versuchen, Fall zu bieten.
Du musst unbedingt irgendwie, keine Ahnung, so eine Billig-Sexpuppe oder so kaufen und die so kopfüber ins Wasser stecken und ein Zettelchen dran, dass es das Buch dazu am Stand so und so gibt.
Ja, das ist eine gute Idee. Also nicht, dass jemand den Notruf ruft oder so.
Ja, es sollte halt offensichtlich eine Puppe sein. Aber ja. Ich glaube, diese Gummipuppen, die sehen ja, glaube ich, nicht so zum Verwechseln echt aus.
Kommt drauf an, für welchen Verwendungszweck. Aber ja, Idee. Ich werde nochmal drüber nachdenken.
Ja, nee, meine nächste Messe ist jetzt erst in einem Monat, am 2. August. Aber das würde ich auch gern hier nochmal bewerben. Das ist nämlich das Literaturfestival in Saarburg. Hm. Und es ist am 2., habe ich schon gesagt, 2. August. Hm. Und da habe ich zum einen einen Stand zusammen mit der Sissi. Also wir sind da als Autorinnen und mit der AutorInnen-Lounge. Und zum anderen darf ich das Ding moderieren und noch eine Talkrunde auch führen. Und deswegen lohnt sich's gleich doppelt und dreifach dahin zu kommen. Das wird außerdem wirklich richtig cooles Festival. Da sind auch spannende Leute da. Ich kann es jetzt gerade nicht alle aus dem Ärmel schütteln, aber ein bekannter Name, der auf jeden Fall auch bei uns im Podcast schon war, zum Beispiel Poppy J. Anderson. Und es wird den ganzen Tag Lesungen geben und die Location ist auch richtig cool. Das ist eine alte Glockengießerei. Ich kenne die daher selbst schon, weil ich da schon 2-mal singen durfte auch. Und wirklich richtig, ja, so urig, idyllisch, also unbedingt hinkommen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und ja, dann bestellt Poppy schöne Grüße.
Mach ich. Und ich glaube, also ich hatte ja noch ein spannendes Erlebnis diese Woche und ich glaube, okay, das darf ich jetzt vielleicht endlich mal erzählen. Ich werde nämlich demnächst zum ersten Mal für jemand anderes ein Hörbuch einlesen.
Oh.
Und da war ich letzte Woche in dem Studio zum Kennenlernen und mal Probe aufnehmen. Und ja, dem hat wohl meine Stimme ganz gut gefallen. Jedenfalls bekam ich am Wochenende eine Nachricht, ob ich kurzfristig Montagnachmittag eine Stunde Zeit hätte, um für einen Kunden ein paar Sätze für einen Imagefilm einzusprechen.
Mhm.
Und da war ich dann jetzt am Montag und ja.
Okay.
Hab dafür Geld ein paar Sätze ins Mikro gesprochen. Das hat ja total Spaß gemacht.
Ja, kann ich mir vorstellen. Na gut, dann kannst du ja demnächst meine Hörbücher einsprechen. Ne?
Ja, ne? Wenn du Budget hast. Du bist ja jetzt reich und berühmt.
Ich habe ja weder Geduld noch Budget. Also, das schauen wir dann mal. Ja, super. Das sind auch schöne Geschichten und wir haben jetzt schon ein ellenlanges Vorgeplänkel. Und,
das macht nichts.
Ja, genau. Wir müssen jetzt unsere Stammhörer und Hörerinnen durch. Und ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt zu unserem Gast umleiten oder weiterleiten oder überleiten.
Hier ist der Gast.
Okay, so machen wir das. Ja, dabei hätte unser heutiger Gast eine super Überleitung verdient. Wir freuen uns riesig, dass er heute da ist. Ich hatte das Vergnügen, vor ein paar Wochen eine Lesung von Ihnen hier im Krefeld moderieren zu dürfen. War wie immer begeisternd. Und natürlich habe ich dann direkt gesagt, komm, du musst unbedingt in unseren Podcast kommen. Und heute ist er hier. Die Rede ist von Noah Stoffers. Hallo, Noah.
Hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Hallo.
Ja, toll, dass es geklappt hat. Wir haben uns ja dann da in Krefeld schon intensiver unterhalten. Und ich habe ja da schon so ein bisschen deine Karriere verfolgt oder auch mir genauer angeschaut. Und es gibt so ein Thema, was sich so da durchzieht. Das ist so, ich sag mal so, der Wechsel. Ja, also da ist ja der Wechsel vom journalistischen Schreiben zum Buchschreiben. Da ist der Wechsel vom kleinen Verlag zum mittleren, zum großen. Da ist der Wechsel der verschiedenen Tätigkeiten rund ums Schreiben und nicht zuletzt auch noch der Wechsel des Namens. Ist das eine Erkenntnis, die du unterschreiben würdest, dass so dieses Wechseln, die verschiedenen Sachen machen, ist das etwas, was du forcierst oder betrachtest du das eher als eine Herausforderung?
Also es ist zwischendurch definitiv eine Herausforderung, weil es ja immer was Neues ist, auf das man sich irgendwie einlässt. Und gerade bei Namen steckt ja bei mir auch die Transition dahinter. Also ich bin transgeschlechtlich und das ist natürlich eine große Veränderung im Leben. Es ist aber auch so, dass mir oft widersprüchliche Dinge sehr gut gefallen haben. Also wenn ich es ganz stark runterbreche, würde ich sagen, ich mag Tee und Kaffee, ich mag Star Trek und Star Wars, ich mag Marvel und DC.
Kannst du nur.
ich mag theoretisch auch mehr als ein Genre. Und das bedeutet natürlich, dass man dann vielleicht auch unterschiedliche Sachen ausprobiert oder sich auf neue Sachen einlässt.
Hast du denn, also gerade wo du das Thema Genre ansprichst, hast du das denn als einen Vorteil für deine Karriere empfunden oder ist es eher eine Hürde?
Beides. Einerseits, mir persönlich gefällt es sehr gut. Also ich mag auch durchaus Bücher, die einen Genre-Mix haben. Mhm. Aber für Verkaufszahlen oder für eine klare Positionierung ist es natürlich gut, ein Genre sehr gut zu kennen und hauptsächlich zu schreiben und auch sehr klar zu schreiben, weil man dadurch einfach greifbarer ist für den Buchhandel, für die Lesenden. Mhm. Und es leichter ist, in der Theorie sich eine Marke aufzubauen.
Ja, natürlich. Jetzt hast du es ja trotzdem zum Spiegel-Bestseller geschafft.
Das war auch viel Glück, aber ja.
Ist das jetzt ein Zeichen, dass du, ich habe jetzt nicht ganz im Kopf, mit welchem Buch das war, aber es war, glaube ich, Fantasy, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Es war Fantasy, es war Midsummer's Nightmare. Es ist so eine Dark Academia-Geschichte mit Fantasy-Elementen. Und da sind, glaube ich, so ein paar Sachen zusammengekommen. Also einerseits war Dark Academia da gerade stark im Kommen auf dem deutschen Buchmarkt. Dann hatte ich mich sehr bewusst dafür eine nicht-binäre Hauptfigur entschieden. Ich wollte einerseits eigene Erfahrungen verarbeiten, aber ich hatte auch gesehen, dass es das erste Mal war, dass wir eine Reihe von Trans-Hauptfiguren im Fantasy-Bereich, im internationalen Bereich hatten und hatte gesehen, okay, vielleicht macht der deutsche Buchmarkt das jetzt mit, wenn es international funktioniert hat. Und dann ist da noch die Bücherbüchse drauf gesprungen und hat das mit in das Abo genommen. Und das hat natürlich auch automatisch für sehr viele Verkäufe gesorgt. Mhm.
Aber wobei jetzt gerade, wenn du schon sagst, das ist Dark Academia mit Fantasy-Einschlag, was ja schon nicht nach einem sehr klaren Genre klingt. Mhm. Mal abgesehen davon, dass ich keine Ahnung habe, was Dark Academia ist. Magst du es vielleicht mir und anderen, die damit jetzt anfangen, ein bisschen erklären?
Also gerade so diese Wednesday-Zeit.
Das kam so in der Zeit auf. Also du hast da schon die richtige Serie genannt. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht an Club der Toten Dichter oder an die geheime Geschichte von Donna Tartt oder so. Es sind oft akademische, sehr privilegierte akademische Settings, also Elite-Universitäten zum Beispiel oder sehr reiche Internate. Und meist gibt es dann eine kleine Gruppe von Studierenden, von Schülerinnen, von Schülern, von Leuten, die ein dunkles Geheimnis haben oder ein dunkles Geheimnis aufklären müssen. Und es wird so sehr nostalgisch Wissen irgendwie verklärt. Also Bibliotheken, in denen dann der Kerzenschein flackert oder irgendwelche alten Hörsäle und dann irgendwelche düsteren Geheimnisse, die man nachts erforschen muss. Und wenn Fantasy dazu kommt, dann kann man halt auch ganz gut mit Magie und Geistern und solchen Sachen arbeiten.
Aber das kann doch nie an einer deutschen Uni spielen, da in resopal graue Bibliothekenwände.
Ja, also es hat nicht viel mit der Realität zu tun. es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass es sehr populär geworden ist in den Corona-Lockdowns, als alle zu Hause saßen und nicht zur Schule und in die Universitäten gegangen sind. Mhm. Und es ist, also durch diese Verklärung, also oft ist es ein englischsprachiges Setting, und selbst die englischen Unis sehen ja nicht alle so toll aus, wie das da dargestellt wird. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, Oxford, Cambridge oder in den USA, Harvard oder so, das selbst die sind ja oft moderner, als es jetzt, als es dann sozusagen in Wednesday dargestellt wird, weil es einfach, ja,
Ja klar, ist halt
Larger than life Geschichte. Sozusagen.
Ja, ja, genau.
Wobei ich war mal in einem, ich weiß nicht mehr, was für ein Saal das war, in Cambridge an einem Institut. Und da dachte ich wirklich, ich stehe im Harry Potter Speisesaal.
Das
war eine ganz andere Welt.
Das glaube ich sofort, ja. Also ich glaube, da ist auch viel da gedreht worden irgendwie. Und also das versucht so ein bisschen diesen Vibe so einzufangen, dass du so, als würden wir uns das alle leisten können, in Oxford und Cambridge zu stehen.
Genau. Ja. Und wie war das denn dann? Ich meine, jetzt ist ja so lange noch nicht her. Und hast du dann gesagt, okay, jetzt bleibe ich bei dem Genre? Oder hast du dann doch wieder gewechselt?
Also ich bin ursprünglich, habe ich mal mit History angefangen, aber auch da waren damals schon so ein paar Elemente drin, wo man sich gefragt hat, ist das nicht vielleicht doch Fantasy? Hm. Und für mich war es immer so, dass Fantasy das war, was mich am meisten fasziniert hat und was so ein bisschen der rote Faden ist, der sich durch alles durchzieht. Hm. Aber das nächste Buch war dann nicht mehr Dark Academia, das war dann Urban Fantasy. Und also das Fantasy-Element ist dann das Verbindende sozusagen.
Hm. Aber was haben die Verlage gesagt? Haben die gesagt, ja super, mach mal was anderes? Oder haben die gesagt, oh, muss es denn sein?
Ja, also tatsächlich, also ich hätte mir auch eine Fortsetzung gewünscht, aber angeblich tun sich Fortsetzungen im Moment sehr schwer. Mhm. Bin mir gesagt, ich kann das nicht beurteilen. Und dann wollten sie lieber was anderes, was halt auch irgendwie im Fantasy-Genre ist. Mhm.
Warum fällt dir Fantasy leichter? Also ich meine, du bist ja nicht der Einzige, ne, die Fantasy. Es gibt ja sehr viele, das ist ja so ein großes Genrebereich. Ich bin gerade in dieser Woche mehrfach von Leuten angesprochen worden, die jemanden kennen, der Bücher schreibt, und es war immer Fantasy. Jetzt kann ich mir ja vorstellen, ich meine, meine ersten beiden Bücher, habe ich ja später gelernt, waren ja auch irgendwie Fantasy. Es macht schon irgendwie Spaß, Sachen zu schreiben, wo man die reale Welt so aushebeln kann. Man muss sich eigentlich an nichts halten, man kann ja alles selbst machen.
Ja und nein. Letzten Endes musst du ja auch deine Lesenden von einer Fantasy-Welt überzeugen. Sie muss irgendwie nachvollziehbar bleiben oder logisch oder überzeugend. Das heißt, man kann nicht einfach machen, was man möchte, und ich recherchiere auch erstaunlich viel für Fantasy.
Okay.
Und ich würde sagen, auch jeder Krimi ist ja letzten Endes eine erfundene Geschichte in der Regel, wenn es dich
ja,
gerade...
Ja, das stimmt, ja.
Aber ich kann ein bisschen die Grenzen der Realität sprengen und ich muss es möglichst clever und überzeugend tun, damit die Lesenden da mitgehen. Und so zu sagen, ich kann entweder Magie in alltägliche Situationen bringen oder eine völlig andere Welt erschaffen, die natürlich aber immer irgendwie ein Spiegel unserer Realität ist, weil sonst hätten wir ja gar keinen Bezug dazu. Hm. Das macht es für mich sehr spannend.
Aber du hast jetzt ja vorhin auch gesagt, ne, du magst ja Star Trek und Star Wars, was schwer zu verdauen ist, aber okay.
Ich schäme mich auch ein bisschen, ja.
und jetzt gerade Star Trek, auch mehr als Star Wars, Star Trek. Ich meine, da kommen die ja schon mal an Welten, die ja völlig anders sind, die auch, wo die Naturgesetze ganz anders sind, was ja trotzdem in sich logisch erklärbar ist. So. Also, ich meine, du könntest ja ein UFO hier in Willich auf dem Marktplatz landen lassen, und in deiner Welt wäre das völlig normal. Wenn ich das in meinem Krimi täte, würden die Leute sagen,
ja, also dann würden sie sagen, ich dachte, das wäre ein Krimi, jetzt habe ich hier so ein Science-Fiction, so ein Twist ins Fantastische. Also ja, man kann schon die Grenzen der Realität eben sprengen oder verschieben und was Neues einführen, aber es muss die Lesenden halt immer noch irgendwie mitnehmen. Und ich würde sagen, selbst wenn es eine völlig andere Welt ist, anderer Planet, andere Naturgesetze und so weiter, die Perspektive, auf die wir da drauf gucken, ist ja immer die von Menschen unserer Zeit in unserer Realität sozusagen. Mhm. Das heißt, wie wir das bewerten, wie es eingeordnet wird, da ist immer irgendwie noch ein Anker und ein Blickwinkel sozusagen, eine Perspektive, die eigentlich bei uns ankommt. Und oft ist es auch irgendwie so, dass es Themen widerspiegelt oder Probleme widerspiegelt oder Sachen, die irgendwas mit uns zu tun haben, weil warum sollten wir sonst darüber schreiben, selbst wenn es was völlig anderes ist.
Man will sich am Ende identifizieren auch.
Ja gut, das ist dann, wenn ich nochmal Star Trek Bezug nehme, da haben ja die anderen Spezies immer irgendeine menschliche Eigenart, ist bei denen überstark. Ne? Die Klingonen sind überaggressiv, die Ferengi übergeschäftsmäßig. Also das sind halt letztlich immer Aspekte des Menschseins, die dann da
überzeichnet werden.
Überzeichnet werden.
Ja.
Das hab ich gesucht. Und Jetzt habe ich habe gerade gestern ein Pressegespräch geführt, da hat man mich gefragt, wie ich meine Krimis so aufbaue. Und da konnte ich dann sehr logisch erklären. Ne? Ich fange halt an mit, wer stirbt überhaupt und warum und wo und all diese Sachen. Von da aus weiß ich, ich brauche 3-4 Verdächtige etc. pp. Also ich habe da mittlerweile, habe ja schon ein paar geschrieben, da eine relativ klare Struktur. So, bei Fantasy fange ich doch erstmal im Nichts an. So, wie fängst du da an?
Ich habe oft zuerst eine Idee, die mich irgendwie fasziniert. Das kann eine Dynamik zwischen 2-3 Figuren sein. Das kann ein bestimmtes Setting sein. Das kann manchmal auch ein Gefühl sein. Also einmal war es so, dass ich vor vielen Jahren Dragon Age gespielt habe. Das ist ein Computerspiel. Und in diesem Spiel wird man sehr stark verraten. Das heißt, das Hauptthema ist, man wird immer wieder verraten von Figuren, denen man vertraut hat. Hm. Und das hat einen so starken emotionalen Impact auf mich beim Spielen gehabt, dass ich gedacht habe, das möchte ich mal beim Schreiben schaffen. Dass Lesende völlig überrascht sind, sich völlig verraten fühlen.
Wow.
Und denken, oh mein Gott, wie soll ich diese Emotionen jetzt verarbeiten? Und dann habe ich eine Geschichte darum aufgebaut, dass die Hauptfigur am Ende von einer Figur sehr stark verraten wird, wo man das hoffentlich nie hat kommen sehen, sozusagen. Also oft ist das irgendwas, wo ich sage, das fasziniert mich, damit fange ich an. Dann fehlt ja aber noch die ganze Plot und der ganze Plot und alles drumherum. Und ich wünschte, ich wäre so richtig gut im Plotten. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, ich müsste wahrscheinlich auch von hinten anfangen und es dann aufrollen. Meistens habe ich die Hauptfiguren, den Hauptkonflikt, Anfang, Ende und die wichtigsten Wendepunkte, also dass ich so ein bisschen festlege, was ist das grobe Gerüst, mit dem ich arbeite, und habe aber nicht jedes einzelne Kapitel oder jede einzelne Szene durchgeplant.
Mhm. Wobei jetzt so ein Ansatz, wenn du hast, da hättest du jetzt ja auch ein Buch in der realen Welt an realen Figuren schreiben können und dann wärst du wahrscheinlich für einen Buchpreis nominiert worden. Was mit Fantasy schwieriger ist. Aber
das löst bei mir immer so einen kleinen Rant aus. Denn das ist ein,
ja, gerne, also, dafür sind wir genau die Richtigen.
Ich bin gespannt.
Es ist ein sehr deutschsprachiges Problem. Denn zumindest im englischsprachigen Bereich beobachte ich, dass literarische Fantasy durchaus sehr ernst genommen wird und auch große Buchpreise gewinnt.
Mhm.
Und also ich denke da jetzt so an Rebecca Kuang. Früher hätte ich noch Neil Gaiman als Beispiel genannt oder so. Und es ist, also da gibt es durchaus so ein paar Leute, wo man sagen kann, boah, die schreiben so stark, die haben so starke Themen.
Mhm.
Und die schreiben auch sehr literarisch und das wird auch überhaupt nicht in Frage gestellt. Wenn ich in Deutschland sage, ich schreibe Fantasy, dann wirkt es manchmal ein bisschen so, als würde ich sagen, ich schreibe Porno.
Ja.
Es ist so ein bisschen das Schmuddelkind der Literatur und es wird eigentlich nicht so richtig ernst genommen.
Mhm.
Das ist ein bisschen schade.
Wobei das ja eigentlich, glaube ich, ein eher neuzeitliches Phänomen ist. Ich meine, Goethe hat im Grunde Fantasy geschrieben.
Hat er. Also auch Kafka, muss man jetzt sagen. Also niemand würde sagen, Kafka hat Fantasy geschrieben. Aber schreibt mal über jemanden, der sich in einen Käfer verwandelt.
Fantastik zumindest, ja.
Ja. Also es ist, ja, also ich glaube, viele Leute haben da auch, wenn sie selber nicht Fantasy lesen, so ein bisschen vielleicht Game of Thrones im Kopf oder Herr der Ringe. Was das nicht abwerten soll. Also ich würde nie sagen, dass Herr der Ringe nicht einen starken Einfluss auf die Literatur, an der Fantasy-Literatur gehabt hat. Aber es gibt halt sehr viel mehr und sehr viel aktuellere Strömungen inzwischen.
Aber es gibt natürlich auch sehr viel Mainstream und Masse
total,
in Fantasy.
Total.
Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, dass man diese einzelnen Highlights dann in dieser Masse untergehen und gar nicht so als diese wahrgenommen werden.
Ja, total.
Mhm. Ich glaube, es ist gerade so eine wilde Theorie, aber ich denke, dass sehr viele Leute, die eben so, keine Ahnung, D&D spielen oder WoW oder sowas, dass die irgendwann anfangen, auch mal eine Geschichte aufzuschreiben.
Mhm.
Und dass deswegen so vielleicht so diese Menge an EinsteigerInnen im Fantasy vielleicht überproportional groß ist im Vergleich zu anderen Genres. Das ging mir jetzt gerade so durch den Kopf.
Ja, das kann definitiv sein. Und also man muss ja fairerweise auch sagen, viele Leute haben zumindest in der Teenagerzeit eine Fantasy-Phase und gehen dann irgendwann zur ernsthafteren Literatur über. Und das Ernsthafteren setzt sich innerlich so ein bisschen in Gänsefüßchen. Mhm. Und es ist natürlich auch so, dass es ein Stück weit, also auch wenn es politisch sein kann, auch wenn es progressiv sein kann, ist es natürlich oft auch eine Flucht in andere Welten.
Mhm.
Und dadurch ich nehme an, dass das die Dinge sind, die da auch reinspielen, dass das dadurch einfach weniger ernst genommen wird oder dass da nicht wahrgenommen wird, dass es da durchaus einige sehr kritische oder sehr literarische Werke auch gibt.
Ja, definitiv. Ich überlege gerade, ob ich eine Fantasy-Phase hatte. Ich habe in meiner Teenagerzeit tatsächlich Karl May gelesen. Das ist auch Fantasy.
Hatte ich tatsächlich auch eine Phase. Also ich hatte mit Karl May bin ich, glaube ich, eingestiegen und dann hatte ich eine History-Phase, eine Fantasy-Phase und ich habe mich nie so richtig davon erholt, aber.
Ja, ich konnte mal alle 32 Namen von Hachi, Ben, Dings, aber ja, egal. Ja, wir haben ja gesagt, so das Thema Wechsel, was sich bei dir durchzieht, Fantasy. Du hast ja die Genres gewechselt, du hast ja auch Young Adult, ne, und so. Was ist jetzt aktuell dein Genre oder läuft es auf ein zentrales Genre hin, wo du sagst, da werde ich wahrscheinlich landen und die nächsten 20 Jahre schreiben?
Also ich befürchte ein bisschen, dass ich immer im Fantasy-Bereich landen werde, ganz grob. Ja. Und ich sage befürchte, weil seit 20 Jahren Leute versuchen, mich davon zu überzeugen, doch endlich was Ernsthaftes zu schreiben. Mhm. Es wird dann immer so gesagt, sie können doch schreiben, schreiben sie doch mal was anderes als Fantasy. Und das ist so ein bisschen der Punkt, warum ich dann so ein bisschen angepisst bin. Also ich glaube, ich werde bei den fantastischen Stoffen auf jeden Fall bleiben. Ich habe ja oft queere Hauptfiguren, was es nicht unbedingt leichter zu verkaufen macht, also ohne, dass es ein zentrales Thema des Romans sein muss. Und ich befürchte, das sind so ein bisschen die beiden Elemente, die bei mir meistens auftauchen werden. Vielleicht lande ich doch nochmal irgendwo ganz woanders, aber das zeichnet sich im Moment noch nicht ab, dass ich
den beiden Themen unterbreite. Jetzt bist du ja trotzdem bei einem größeren Verlag, noch bei Grömer Knauer, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja.
So, also die scheinen ja durchaus noch der Meinung zu haben, mit dir Geld zu verdienen.
Ja, also ich hoffe, dass sie das so sehen. grundsätzlich ist es inzwischen, und das höre ich nicht nur von mir, sondern auch von KollegInnen, mit denen ich mich unterhalte, schon so, dass es nicht mehr so leicht ist, Nachfolgeverträge zu bekommen, wie man sich das vorgestellt hat früher. Also ich habe mal gedacht, wenn ich das einmal schaffe, einen Spiegel-Bestseller zu schreiben, werde ich doch alle Verträge hinterhergeworfen bekommen. Und das ist leider nicht so.
Okay.
Und es ist leider auch so, also ich beobachte, bei mir ist es noch nicht so, aber ich sehe es bei vielen KollegInnen, dass ihre Bücher nach 2-3 Jahren die Printexemplare aus dem Handel genommen werden, weil sie dann schon wieder überholt sind. Und jetzt ist 2-3 Jahre ja nicht viel Zeit.
Nee, das stimmt.
Und also das hatte was damit zu tun, dass der Lagerplatz wohl so teuer ist für Bücher und dass sie sich dann nur die aktuellsten Bücher, die Bücher der letzten, wie gesagt, 2-3 Jahre auf Lager hatten und den Rest eben nur noch als E-Book. Und das ist schon ein bisschen bitter. Also gefühlt ist der Markt da ein ganzes Stück härter geworden in den letzten Jahren.
Das ist definitiv.
Und deswegen fühlt sich das nicht mehr so sicher an, wie ich mir das mal vorgestellt habe. Vielleicht war es auch nie so sicher, das weiß ich nicht.
Ja, ich glaube nicht. Ja, Entschuldigung.
Ich nehme an, du hast dann auch nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, dann bringe ich es als Print nochmal ins Self-Publishing raus.
Also man könnte das tun, wenn die E-Book-Rechte nicht mehr länger beim Verlag sind. Also irgendwann fallen ja die Rechte zu einem zurück. Ja, also ich müsste lügen, die genaue Zeit der Jahre. Ich glaube, es sind so 7-8 Jahre oder so, bevor die Rechte an mich zurückfallen, wenn ich das die Rechte an einen Verlag verkauft habe. Und tatsächlich sind von meinem allerersten Buch die Rechte schon an mich zurückgefallen. Und ich würde es, weil es mein Debüt war, heute so nicht mehr rausbringen wollen. Ich würde es ganz gerne, ich habe diese Idee im Hinterkopf, irgendwann werde ich das mit Sicherheit mal überarbeiten. Das ist mit Zeit und genug auf Plänen und so weiter.
Da rennst du bei mir aber offene Türen rein.
Tamara macht nichts lieber als überarbeiten.
Ich würde da heute rückblickend ein paar Sachen anders machen, weil es jetzt einfach auch schon, das war 2012, dass ich das geschrieben habe, also es ist 14 Jahre her, da würde ich jetzt ein paar Sachen anders machen. Klar. Aber theoretisch könnte ich es jetzt im Self-Publishing rausfinden.
Und würdest du da sprachlich oder inhaltlich oder wo würdest du da ansetzen wollen?
Beides tatsächlich. Also ich habe immer schon gerne vielfältige Repräsentationen in Büchern geschrieben, ohne dass ich früher darüber nachgedacht hätte. Und ich habe 2012 nicht darüber nachgedacht, was es bedeutet, eine Perspektivfigur zu schreiben, die nicht weiß ist. Ich fand das einfach cool. Ich wollte mehr als weiße Figuren haben. Und aus heutiger Sicht habe ich da ein paar sprachliche Patzer gemacht. Ich hätte da ein bisschen besser recherchieren können, den Hintergrund der Figur tiefer gestalten können. Und habe da einfach eine Person of Color mit einer sehr weißen Perspektive geschrieben. Und das würde ich heute gerne besser machen wollen.
Ja, das kann ich verstehen. Da hat sich ja viel getan in diesen 12 Jahren.
Ja.
Ja, dann muss ich mal auf dieses Thema Wechsel weiter herumreiten. Du bist ja jetzt auch von Beruf her Journalist, oder? Habe ich das falsch?
Also ich habe ganz ursprünglich mal im Journalismus angefangen und eine Zeit lang als freier Journalist gearbeitet. Das war aber in den 2000ern. Mhm. Und ich habe mannigfaltige Nebenjobs neben dem Schreiben gemacht, weil es einfach oft schwer ist, wirklich allein vom Schreiben zu leben. Mhm. Und habe dann tatsächlich im ersten oder zweiten Lockdown angefangen, hauptsächlich im Lektorat zu arbeiten. Ich hatte vorher schon Bücher lektoriert, aber da hatte das immer als das, davon kann ich bestimmt nie im Leben leben, verbucht. Mhm. Und bin inzwischen an einem Punkt, wo ich sagen muss, es kommt ein Teil des Geldes durch Schreiben rein, es kommt ein Teil des Geldes durch Lektorate rein, durch Lesungen, durch Schreibworkshops, die ich einfach gebe rund ums Figuren, vielfältige Figuren schreiben und so weiter. Mhm. Und das ist so ein Stückelwerk im Augenblick.
Ja.
Und ich meine, ihr kennt es sicherlich auch, mit Freiberuflichkeit ist das grundsätzlich immer so eine Sache, dass man meistens mehr als einen Ball in der Luft hat und
Wobei ich gestehen muss, das ging mir auch, ich habe im Vorgespräch der Vera erzählt, dass ich jetzt noch so ein paar andere Sachen gemacht habe, dass ich jetzt gerade einen kleinen Sprecherjob hatte und so. Mhm. Und da ging mir tatsächlich die Tage auch durch den Kopf. Ich bin persönlich sehr froh, dass ich auch gedanklich gar nicht mehr in die Richtung überlege, vom Schreiben leben zu wollen, weil ich glaube, nach spätestens anderthalb Jahren würde ich mich zu Tode langweilen und wäre nur noch genervt. Also ich persönlich mag dieses Puzzle ganz gerne. Aber wenn wir jetzt bei deiner Tätigkeit als Lektor sind, und du hast ja eben schon auch kurz angesprochen, eben Person of Color als Perspektivfigur, du hast ja auch eine Spezialisierung als Sensitivity Reader.
Ja, das ist richtig, wobei ich Sensitivity Reading
nicht für das Thema wahrscheinlich.
Vor allen Dingen ja für queere Figuren anbiete, weil ich ich erwachsen bin sozusagen in queeren Freundeskreisen, queeren Szenen unterwegs bin, selber queer bin und da einfach viel Erfahrung mitbringe sozusagen und mich da lange mit auseinandergesetzt habe. Soweit ich weiß, gibt es keine klare Definition, aber für mich macht einen guten Sensitivity Reader oder eine gute Sensitivity Readerin aus, dass man einerseits einen persönlichen Bezug und eigene Erfahrungen mit dem Thema hat und andererseits sich aber auch viel dazu angelesen hat, viel dazu reflektiert hat, wie zum Beispiel queere Figuren in den Medien dargestellt werden und so weiter. Also so ein bisschen eigene Erfahrung und gleichzeitig aber auch Medienkompetenz.
Ja. Magst du vielleicht mal einen halben Schritt zurückgehen für diejenigen, die vielleicht den Begriff schon mal gehört haben, aber gar keine so klare Vorstellung, was du da genau machst?
Also es ist ein bisschen wie ein spezialisiertes Lektorat. Das heißt, wenn Leute, die zum Beispiel selber nicht trans sind, sagen, ich möchte eine Transfigur schreiben, sage ich, ja, ist super, mach. Und sie sagen, ich möchte es aber ganz gerne halbwegs authentisch machen und ich möchte auch nicht so die ganz schlimmen Klischees reinhauen. Mhm. Dann kann das Sinn machen, dass sie zum Beispiel bei mir ein Lektorat buchen und dass ich dadurch darauf mit achte oder dass sie sagen, hey, pass auf, spielt gar keine so große Rolle, sind eigentlich nur zwei Szenen, ich schicke die dir mal eben rüber, schau da einmal drauf, gib mir da einmal ein Feedback zu. Und im Idealfall ist es so, dass es dadurch ein bisschen authentischer und glaubhafter wird, weil ich vielleicht Sachen bemerke, die ihnen selber gar nicht auffallen. Mhm. Und also ich sag einfach mal meine eigenen Fehler, weil es leichter ist, als die Fehler anderer Leute irgendwie anzukreiden. In diesem ersten Roman habe ich zum Beispiel immer noch Hautfarbe mit Lebensmitteln verglichen. Mhm. Also das ist immer an einer Stelle passiert, aber das würde ich heute überhaupt nicht mehr machen, weil das als von vielen People of Color als sehr unangenehm beschrieben wird. Ja. Und das sind halt solche Kleinigkeiten, die man dann sozusagen rausfischen kann aus dem Text.
Mhm. Mich interessiert natürlich jetzt mal, was sind denn so aus deiner Sicht häufige Fehler, die gemacht werden, wenn man eine transidente Person da in seinem Buch hat?
Also es
ist jetzt gerade so gar nichts.
Es ist also oft ist es so, dass die Transfigur überdurchschnittlich viel Leid erfährt. Also natürlich lassen wir alle Figuren gerne leiden, aber wenn ich eine Figur nur über ihr Leid definiere, dann ist das ein bisschen einseitig. Mhm. Es gab auch lange das Klischee, dass der Mörder ein Mann in Frauenkleidern ist. Das, also ein ganz beliebter Twist war eine Zeit lang in den 2000ern in Krimis. Wir haben eine männliche DNA gefunden und dann stellt sich raus, der Mörder ist eine Transfrau. Mhm. Und das war der aufregende
Twist. Habe ich tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht. Okay.
Ja, das war der aufregende Twist. Und ich verstehe, warum sie das gemacht haben, aber es wenn es die einzige Repräsentation ist, die du hast, wenn du eh nicht viel Repräsentation von Transfrauen hast und die wird dann so dargestellt, dann ist es, hat es irgendwann ein Geschmäckle.
Das stimmt.
Oder, also was nicht die gleiche Preisklasse hat, aber es wurde auch gerne als heißerischer Effekt genommen, um Drama zu erzeugen, irgendwann das Coming-out einer Transperson zu haben. Und ich fällst Rest, du bist in Wahrheit gar kein Mann oder gar keine Frau. Ich male gerade Gänsefüßchen in die Luft. Und es wird dann daraus Drama produziert und es wird praktisch nur dafür genommen. Also dann hätte ich gerne ein bisschen mehr Tiefe für die Figur und ich hätte gerne auch mal, dass ein Coming-out auch gar nicht so wild ist, dass es einfach mal so nebenbei erwähnt werden kann. Dass man sagt, ja, in Wirklichkeit bin ich ein Transmann, in Wirklichkeit bin ich eine Transfrau und es ist keine große Sache. Und es wird nicht für den großen, ich verstehe, warum man es für den großen dramatischen Quest nimmt. Das eignet sich super, da kann man richtig viel Drama erzeugen. Aber wenn es halt immer so gemacht wird, hätte ich auch ab und zu gern mal ein ganz harmloses Coming. und also das viel davon ist natürlich, dass wir insgesamt wenig Repräsentation haben. Wenn es mehr davon geben würde, wäre es gar nicht so wild. Weil natürlich dürfen Transmenschen Leid erfahren, natürlich kann ein Coming-out dramatisch sein, natürlich kann auch eine Transperson ein Mörder oder eine Mörderin sein. Nur dadurch, wenn es gehäuft auftritt und es gleichzeitig wenig andere Repräsentation, dann ist so,
Ja, ich muss mich daran erinnern. Also ich meine, bei mir war halt ja Anfang der 90er und das war gerade so die Zeit, wo die privaten Fernsehsender starteten. Und da gab es ja in jedem privaten Fernseher gab es als erstes irgendwelche Nachmittagstalkshows. Und in gefühlt jeder Talkshow saß irgendeine Transperson, die auch zum Teil, also ich fand es völlig verstörend, wie die dann schon mal da saßen da, die haben mir echt leid getan. RTL2 hat ja, glaube ich, sogar eine Geschichte und gleich eine Operation live übertragen. Also das war, fand ich alles ganz ätzend, da habe ich mich überhaupt nicht wiedergefunden. Und es waren halt immer so Leidensgeschichten. Die ersten Bücher, die es gab, die waren ja auch immer Leidensgeschichten. Und da habe ich immer gedacht, das kann nicht sein. Ich will mal irgendwo in der Talkshow sitzen und dann ist das einfach kein Thema. Und so insofern sprichst du mir da aus dem Herzen. Ich habe, jetzt muss gestehen, jetzt schon länger nichts mehr in der Richtung gelesen, dass ich da jetzt einen aktuellen Stand der Literatur hätte.
Ja. Also gefühlt hat sich ein bisschen was getan. Also für mich war das ein totales Highlight, als ich vor ein paar Jahren von Aidan Thomas, das ist ein junger Transmann, der Fantasy für Jugendliche schreibt und der immer ganz selbstverständlich Trans-Hauptfiguren hat, ohne dass das irgendwie eine große Rolle spielt. Das ist halt einfach eine Transfigur, die ganz normale Abenteuer erlebt. Das waren die Romane, die hätte ich gerne als Teenager gehabt. Und das hat so im Nachhinein so ein bisschen gedacht, ach ja, das hat mir jetzt gut getan, das zu lesen.
Ja.
Und ja, sowas würde ich mir so ein bisschen mehr wünschen irgendwie. Und das heißt jetzt nicht, dass man nicht über das Leid von Transmenschen schreiben darf, aber ja, wie du schon sagst, vielleicht nicht nur.
Naja.
Genau. Ich glaube, die Herausforderung ist ja, und da denke ich jetzt sowohl an People of Color als eben auch an Transidentität, dass beim Lesen, wenn du es nicht explizit erwähnst, wissen es die Leute ja einfach nicht. Und dann haben die so ihr Normschema, was sie dann auf die Figur draufsetzen.
Ja, total. Also es ist ein bisschen so und es ist auch ein Teil der Herausforderung. Wenn wir die Hautfarbe nicht erwähnen, gehen wir immer davon aus, dass die Figur weiß ist. Also zumindest als weiße Lesende. Weil das ist, was wir als die Norm wahrnehmen. Also ich verallgemeinere das jetzt. Aber wenn wir als weiße Lesende in Deutschland sehen, dann ist es wahrscheinlich so. Und das heißt aber auch, ich erwähne also andere Hautfarben oder andere Marker, um zu zeigen, meine Figur ist nicht weiß. Vielleicht sind es auch kulturelle Marker, vielleicht ist es der Name, vielleicht sagt die Person was in einer anderen Sprache. Vielleicht zeigt man so kleine Anspielungen im Alltag. Und wenn ich das aber nur mache bei den nicht weißen Figuren, dann sind das auch irgendwie die anderen.
Genau.
Und das heißt, eigentlich muss ich bei verschiedenen Leuten die Hautfarbe und so ein bisschen kultureller Marker und so weiter reinbringen. Also es ist vielschichtig.
Ja.
Und das ist eine Diskussion, die wird ja seit einigen Jahren auf dem deutschen Buchmarkt geführt und die entwickelt sich auch sehr schnell weiter. Ich glaube auch nicht, dass es da eine einfache, schnelle, perfekte Lösung gibt, sondern dass das einfach ein fortwährender Prozess ist.
Ja, glaube ich auch. Ja.
Und ich finde es gut, dass wir die Diskussion führen. Ich habe mich da ein Stück weit von meinem Perfektionismus verabschiedet, was keine Ausrede dafür sein soll, sich keine Mühe zu geben. Aber ich sehe auf alle Bücher, die ein bisschen älter sind, ein paar Jahre später zurück und denke, ah, dieses oder jenes hättest du jetzt noch besser machen können.
Ja.
Mhm. Und heute ist einfach die Diskussion weiter. Das ist halt einfach so.
Mhm, das stimmt, ja.
Ja, aber auf jeden Fall wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, es zumindest zu reflektieren und sich zu fragen, wie möchte ich damit umgehen, sozusagen. Ja. Mhm.
Jetzt fällt mir aber auf den Fall gerade, weißt du zufällig, ob People of Color, ob die, wenn sie ein Buch lesen und die Hautfarbe nicht beschrieben ist, immer von ihrer eigenen Hautfarbe ausgehen? Oder gehen die auch immer von weiß aus?
Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe rein auf Social Media unterschiedliche Antworten gehört, sozusagen. Einerseits sind die natürlich auch gewohnt in Filmen und so weiter, gerade in deutschen oder amerikanischen Produktionen. Also im Film siehst du es natürlich durchs Visuelle noch viel stärker. Mhm. Aber es gibt ja oft einen vermehrt weißen Cast, also zumindest mehr weiße Figuren als People of Color in den meisten Filmen. Und es ist natürlich auch eine Gewohnheitsfrage irgendwie so ein bisschen. Aber ich kann es tatsächlich nicht für sie beantworten. Ich weiß es nicht genau.
Nee, klar, aber auch nicht. Ja, interessantes Thema, was man sich halt beim Schreiben doch immer im Hinterkopf haben muss. Und es ist mir halt auch schon aufgefallen, dass ich hier und da so ohne es selbst zu merken auch Klischees benutzt habe. Mhm. Auch wenn ich versuche, darauf zu achten.
Ich glaube, das ist das Fiese an Klischees. Wenn man sich ihrer nicht bewusst ist, dann sieht man sie halt auch nicht.
Das geht mir ganz genau so. Also es gibt eine Datenbank, das ist eine Filmdatenbank im englischsprachigen Bereich, tv-tropes.org. Mhm. Und da werden TV-Klischees aus Filmen aufgelistet, zu allen möglichen Formen von Marginalisierung. Also Marginalisierung zum Beispiel People of Color oder queere Leute. Man kann relativ genau eingeben, was man sucht, also zum Beispiel mexikanische Identität oder was auch immer. Mhm. Und wenn ich da nicht vorher reingucke, und ich gucke eigentlich nie vorher rein, weil das wäre jetzt so einfach, dann merke ich hinterher, dass ich sehr oft die Klischees verarbeitet habe. Einfach, weil ich gewohnt bin, sie in Filmen zu sehen, weil ich gewohnt bin, sie in Geschichten zu sehen. Und dann denke ich so, scheiße, man übernimmt das aus anderen Filmen und anderen Geschichten, weil man nicht drüber nachdenkt.
Ja.
Also das sowas Bekannteste wäre zum Beispiel der beste Freund, der schwule beste Freund, der Heldin in der Rom-Com, der Schuhe und Rosa liebt. Und also es gibt ja feminine, queere Männer, die Schuhe und Rosa lieben. Also es ist ja nicht so, als wäre es völlig aus der Luft gegriffen.
Mhm.
Aber manchmal übernimmt man halt solche plakativen Sachen oder die Reinigungskraft, die einen türkischen Migrationshintergrund hat oder solche Sachen. Weil man, oft haben Klischees ja auch irgendwo eine Wurzel in der Realität, also sie kommen ja auch durchaus vor. Aber dann, wenn man sie nicht aufbricht und wenn man sie einfach ungefiltert übernimmt, was wir, glaube ich, alle ein Stück weit tun, ja.
Ja, wobei es immer so ein Abwägen ist. Ich schreibe ja jetzt gerade eine Krimi-Reihe, die in der Krefelder Südstadt spielt. Und wer die Krefelder Südstadt weiß, die hat einen enorm hohen Migrationsanteil. Und ich sag mal so, hinter verborgenen Türen wird auch das ein oder andere Ungesetzliche stattfinden.
Mhm.
Es gibt auch Schießereien gab's schon. Und es gibt sicherlich auch sowas wie Clans, die da im Hintergrund wirken. Ja, und ohne jetzt statistische Daten zu haben, aber kann man schon davon ausgehen, dass 90% der Menschen, die da irgendwas Ungesetzliches tun, in irgendeiner Form migrantischen Hintergrund haben. Ohne jetzt da das zu sagen, das ist da einfach so.
Also, was heißt, nicht an der Herkunft liegt,
nein,
sondern daran, wie
wo sie leben und wie sie leben und was
wie
da
die
ganz
Möglichkeiten für die
absolut,
Menschen sind
absolut.
Bei uns.
Es ändert aber nichts an der Tatsache. Und das heißt, wenn ich jetzt darüber schreibe, ja, also da würde ich mich unglaubwürdig machen, wenn ich da jetzt plötzlich den Herbert Schmitz als Täter hätte.
Ja, also was ich in solchen Fällen probiere, ist, dass ich verschiedene Formen von Repräsentation zeige. Also wenn ich irgendwo sage, hier ist das Klischee einfach ein Teil der Realität.
Hm.
Also zum Beispiel, ich kenne Leute, die totale Butch-Lesben schreiben. Und Butch-Lesben ist ein Begriff, der bedeutet eine sehr maskuline Lesbe mit kurzen Haaren, mit großen Muskeln, mit weiten Kleidern, die vielleicht sehr männlich wirkt. Und dann könnte man sagen, das totale Klischee einer Lesbe. Aber es wird teilweise von lesbischen Autorinnen geschrieben, die selber genau das leben. Also das ist ihre Lebensrealität.
Mhm.
Und es wäre ja total doof, wenn sie das nicht schreiben dürfen, weil es ein Klischee ist.
Mhm.
Und in solchen Fällen versuche ich dann einfach andere Formen. Also dann kannst du vielleicht eine Nebenfigur haben, die eine total feminine lesbische Frau ist.
Mhm.
Oder du kannst die Figuren mal drüber schreiben lassen, sprechen lassen, zu sagen, naja, es ist, was willst du hier eigentlich von mir? Es ist halt, so bin ich halt. Es ist halt, das ist halt einfach das, wie ich mein Gefühl ausdrücke oder so. Also das ist ein bisschen, wie man das framed, also wie man das innerhalb der Geschichte darstellt.
Mhm. Absolut.
Und ob es die einzige Repräsentation ist, die du in die Richtung hast. Oder ob es vielleicht irgendjemand gibt, der zeigt, es gibt auch einen anderen
Aspekt. Ja, genau. Ja, das ist das, was ich jetzt da im konkreten Fall auch versuche. Und ich überlege dann schon immer, ne, wenn ich jetzt, ich habe jetzt gerade eine Szene geschrieben, wo halt so ein bisschen der Papst im Pool ist, dass da ein Auto, so ein dicker, aufgemotzter BMW, tiefer gelegt mit runtergelassenen Scheiben und lauter türkischer Musik fährt. Ich meine, ich habe da mein Büro, die fahren da quasi täglich vorbei. So, ich meine, das ist klar, ist dann auch Klischee, aber, aber ich muss ja die Atmosphäre beschreiben.
Ja, also, klar. Ja?
Ich frage mich nur, würde die Szene mit amerikanischem Hip-Hop nicht funktionieren?
Aber dann wäre sie nicht für diese Südstadt so, da fährt keiner mit amerikanischem Hip-Hop rum.
Okay.
Aber habe ich hiervon nie gehört und ich habe da schon 7 Jahre mein Büro. Also ich könnte noch indische Musik, die ging auch. Die
Wie gesagt, also Klischees haben oft ein Stück weit einen Fuß in der Realität. Aber ich kann euch mein Lieblingsklischee erzählen. Also als ich mich bei meinem Vater geoutet habe, sagte er, du darfst das niemandem erzählen, die denken alle, du bist Sexworker. Und also er hat nicht Sexworker als Begriff benutzt, weil er einfach Transmenschen kannte, die Sexworker-Bereich gearbeitet haben.
Okay.
Mein Vater ist 84, also das war einfach die einzige Repräsentation, die er kannte. Und er konnte sich nicht vorstellen, dass das anders sein kann.
Yeah.
Und das ist ein Klischee, das kommt natürlich daher, dass Transmenschen lange Zeit in Sexarbeit abgedrängt worden sind, weil sie wenig Möglichkeiten hatten, andere Berufe zu ergreifen, weil es eine sehr starke Ausgrenzung gab. Es ist in den letzten Jahrzehnten deutlich besser geworden, nach meinem Gefühl. Also nicht, dass ich die ganze Zeit überblicken könnte, aber so jetzt die aktuelle Situation. Und insofern, ich verstehe, woher das Klischee herkommt. Ich weiß, dass er mit Sicherheit auch Drake Queens irgendwie damit vermischt hat, weil das in seinem Kopf irgendwie alles ein Topf ist. Und die sind natürlich auch eher in St. Pauli unterwegs. Also St. Pauli ist das Rotlichtviertel in Hamburg. Insofern, ich weiß, woher das kommt. Und es ist dann immer die Frage, ist es halt, wie differenziere ich das? Wie ordne ich das ein? Was ist da das große Ganze? Welchen Blickwinkel zeige ich auf die Geschichte? Wer kommt da zu Wort? Wer darf sich zu Wort melden? Und wird vielleicht auch die Transautorin oder der Transvektor oder so gezeigt?
Ja, genau. Genau so. Also da kann ich nur beipflichten und man muss halt da eine eigene Sensibilität dafür entwickeln und sich selbst auch ein bisschen zwingen, da tiefer reinzuschauen, das nicht einfach so aufzunehmen und wiederzugeben.
Ja. Also ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus, es einerseits zu reflektieren und vielleicht auch zu recherchieren und andererseits sich aber trotzdem trauen, Repräsentation zu schreiben.
Ja, genau, so ist es. Es darf kein Hindernis sein, wobei ich muss gestehen, ich habe natürlich schon mal so drüber nachgedacht. Ich habe ja die Reihe mit Frau Appeldorn und Herrn Büyüktürk, der ja voll gegen dem Klischee emeritierter Professor für Germanistik ist. Wenn ich auf meine Lesungen frage, ich immer die Leute, die das Buch nicht kennen, welchen Beruf sie meinen. Da kommt immer sowas wie Gemüsehändler, Dönerverkäufer, Teppichhändler, sowas. Aber Professor für Germanistik hat auch keiner gesagt. Also von daher habe ich das, glaube ich, gut gemacht. Aber ich habe natürlich schon auch überlegt, will ich eine People of Color da einbauen? Ich muss gestehen, ich habe mich bisher nicht getraut, weil ich echt Angst habe, da was falsch zu machen.
Das kann ich verstehen. Ich habe auch immer ehrlich gesagt richtig Schiss regelmäßig davor, weil ich immer denke, boah, hast du dir das gut überlegt und so weiter. Also nicht so sehr, es überhaupt einzubauen, sondern zum Beispiel eine Hauptfigur zu machen, die einfach so weit von meiner eigenen Lebensrealität entfernt ist. Und also es wird dann immer als Vergleich gebracht, aber du schreibst ja auch ich schreibe nicht über Drachen, aber angenommen, ich würde über Drachen schreiben, aber Drachen sind halt keine realen Figuren, also denen kann ich nicht wehtun, da ist kein Machtverhältnis in der Realität. Also ich verstehe den Respekt davor total, ich frage mich auch immer, ob ich es kann, ich habe auch erstmal mit Nebenfiguren angefangen und mich dann so langsam angetastet. Und das ist natürlich auch ein Vorteil von Fantasy oder Science Fiction, wenn ich in einer völlig anderen Zeit oder Welt schreibe als unserer eigenen, dann kann ich im Zweifel auch losgelöst von Machtstrukturen hier schreiben. Also meine Berlin-Bücher spielen so 1000 Jahre in der Zukunft Und das ist, da kann ich sagen, okay, da ist unsere Zivilisation längst in Vergessenheit geraten. Das ist eine ganz andere Situation.
Ja, das ist natürlich was freier. Leider, das Glück habe ich ja nicht. Also da bin ich dann schon sehr vorsichtig. Hast du denn jemals Kommentare bekommen, vielleicht auch negative, zu, wenn du da andere...
Also es ist so, dass das tatsächlich ich mitbekommen habe, dass meine nicht-binäre transmaskuline Hauptfigur sehr kontrovers diskutiert wurde. Also da habe ich habe in erster Linie positive Rückmeldungen bekommen und auch sehr schöne Rückmeldungen bekommen. Ich habe aber in Rezensionen gesehen, dass es auch Transmenschen gegeben hat, die gesagt hat, das ist nicht die Repräsentation, die ich für mich gebraucht hätte oder das oder dieses oder jenes hast du falsch gemacht oder so. Und ich habe deshalb erwartet, weil du natürlich mit einer Figur nicht alles abdecken kannst, was da ist. Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Transmenschen und die haben nicht alle die gleichen Erfahrungen.
Das stimmt.
Und auch nicht alle die gleichen Sichtweisen und so weiter. Und gleichzeitig haben wir relativ wenig Haupttrans-Hauptfiguren in Romanen. Und dann ist natürlich die Erwartung daran, das zu erfüllen und sich darin wiederzufinden, relativ groß. Und gleichzeitig habe ich natürlich in der Hauptfigur überwiegend meine eigenen Erfahrungen verarbeitet und noch die von ein, zwei Freunden. Und ja, da hoffe ich einfach nur, dass es in den nächsten Jahren, dass es unterschiedliche Leute gibt, die sich trauen, Trans-Hauptfiguren zu schreiben, und dass es dann einfach unterschiedliche Darstellungen gibt und und das nennt man diesen Repräsentationsdruck, also dass dann nicht eine Figur alles erfüllen muss oder einige wenige Figuren.
Also ich habe damals mal ein Buch von Psychologen zu dem Thema gelesen und der hat frei interpretiert geschrieben, Transmenschen haben untereinander so viel gemeinsam wie Leute mit Hühneraugen.
Also eigentlich. Ja, das stimmt. Also das ist schön. Ja, also das ist also genauso wenig wie alle Menschen mit einem türkischen Migrationshintergrund alle dieselben Erfahrungen machen. Sie haben sicherlich Erfahrungen, die sie verbinden, genau wie wir auch Erfahrungen haben, die uns verbinden. Aber trotz verbindender Erfahrungen gibt es halt auch ganz viele Unterschiede. Also genauso könnte man sagen, es gibt natürlich total viele Unterschiede zwischen allen Frauen, obwohl es ganz viele unterschiedliche Erfahrungen gibt, Frau zu sein.
Natürlich.
Und ja.
Wobei, ich muss jetzt mal eine Frage stellen, ist zwar ein bisschen, glaube ich, off-topic, aber ich bin ja noch eine andere Generation und mein Weg war ja auch ein anderer. Mhm. Du sprichst von nicht-binären, transmaskulinen Personen. Was ich ja ein Widerspruch in sich finde. Und wenn ich maskulin bin, dann bin ich ja binär.
Jein. Du weißt, dass ich die Widersprüche mag. es ist ein möglichst, man nennt es auch ein Mikrolabel, also ein sehr kleines Label. Das ist einfach ein Versuch, möglichst genau zu benennen, was ich empfinde. Meistens sage ich einfach, ich bin trans. Und das ist so ein bisschen der Überbegriff. Also für die Leute, die das erste Mal hören, trans heißt jetzt einfach das Geschlecht, mit dem ich geboren worden bin, das mir bei der Geburt zugewiesen wurde. Der Arzt hat zwischen die Beine geguckt und gesagt, ja, ganz klar, Mädchen, entspricht nicht dem, was ich empfinde und was ich als mein Gefühl von ich bin, von Identität habe. Und lange bevor ich da Worte für hatte, habe ich versucht zu erklären, dass ich irgendwie sowohl Mann als auch Frau bin und beides auch ganz deutlich spüre. Und je besser ich das benennen konnte, und also ich habe dann ganz lange darüber nachgedacht, als ich so in meinen 20ern war, kannst du ein Transmann sein? Habe ich gesagt, nein, Gott sei Dank nicht. Du merkst ja auch ganz deutlich die femininen Anteile in dir. Wenn du jetzt transitionieren würdest, du wärst ja die totale Sissy. Also die Sissy ist ein Begriff aus dem queeren Bereich für sehr weibliche, feminine Männer. Und da kannst du ja nicht trans sein. Mein Gott, hast du Glück gehabt, jetzt sind wir aus der Nummer raus.
Das kann ich nachvollziehen. Ja.
Wann konnte ich dann immer deutlicher benennen, zu sagen, ja, ich merke in meiner Identität sehr stark männliche, weibliche Anteile, aber ich präsentiere mich einfach am liebsten wie ein relativ femininer, sanfter, weicher Mann. Das ist einfach die präziseste Benennung zu sagen, ich habe beides in mir, ich bin nicht binär und das nicht binär mit einem männlichen Einschlag und.
Okay.
Ich
sag ja immer, ich habe männlichen Migrationshintergrund.
Das ist auch sehr schön.
Also im Prinzip, fürs Verständnis, meinst du es so, dass der Begriff trans nicht heißt das Gegenüberliegende, sondern nur nicht das eine, aber ja, halt genau. Möglicherweise also ist, was dazwischen.
Genau, also
ist das richtig formuliert?
Ja, also wenn man nachschaut, ist die knappeste Formulierung des Geschlechtes bei der Geburt zugesprochen wurde. Das ist jetzt wirklich der Sprech, den Leute verwenden, die das so korrekt wie möglich versuchen zu benennen. entspricht nicht dem Geschlecht, der Geschlechtsidentität, also dem Gefühl von ich bin das.
Mhm. Ja.
Und das kann natürlich das Gegenüberliegende sein sozusagen. Es kann aber auch irgendwie, also Nichtbinarität wird oft, also wenn Leute davon wie eine Skala zwischen männlich und weiblich sprechen, wirkt es immer so wie rosa, blau und irgendwo dazwischen.
Mhm.
Es kann aber auch heißen für einige Leute, ich habe überhaupt kein Gefühl von Geschlecht oder ich bin einfach jenseits von männlich und weiblich. Es ist einfach ein sehr breites Spektrum mit sehr unterschiedlichen Möglichkeiten.
Also ich sage eigentlich immer, ich bin eine Frau, fertig.
Und ja. Das ist doch super, wenn das, das ist, was passt und was es für dich präzise benennt, ist es genau richtig.
Ja, ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber ich habe ja nicht mein halbes Leben gelebt, um dann irgendwie zwischen den Stühlen zu hängen.
Das ist ja auch keine Entscheidung. Also es ist tatsächlich so, dass ich sehr deutlich, früher hätte ich gesagt, ich wünschte, es wäre eindeutig, weil es vieles leichter machen würde.
Mhm.
Und weil es dann leichter zu benennen wäre. Ich vereinfache es auch oft für Menschen und sage dann, ja, ihm ist in Ordnung, nimmt männliche Pronomen, spricht mich männlich an. Das fühlt sich immer noch am besten an. Und ich merke deutlich, dass ich die Gesellschaft mit allem anderen überfordere. Aber wenn ich es so sagen würde, wie es für mich tatsächlich ist, dann müssten sie es tatsächlich geschlechtsneutral formulieren. Und das kriegt die Gesellschaft nicht hin. Also im Moment zumindest größtenteils nicht.
Ja, weil ich war auch überrascht, als Vera sagte, ja, ich habe hier Noah kennengelernt und von ihm sprach, weil ich habe dich vor ein paar Jahren als they kennengelernt.
Also ich benutze auch geschlechtsneutrale Pronomen. Mhm. Ich merke aber auch, dass 90% der Leute überfordert sind und dann wieder in sie, ihr verfallen.
Mhm.
Und das ist für mich nicht richtig, also das passt für mich nicht. Und deswegen ist es oft einfacher für die Leute, männliche Pronomen zu verwenden, und das ist eben zumindest überwiegend richtig. Und ich einige mich dann sozusagen auf das kleinere Übel. Und es ist auch okay für mich. Also es ist auch, also man muss ja letzten Endes, also es gibt nicht-binäre Menschen, die sagen, sie kommen damit eindeutig nicht klar, sie brauchen definitiv geschlechtsneutrale Pronomen. Und letzten Endes muss man sich als transgeschlechtliche Person oft mit irgendwas arrangieren. Ein Stück weit. Also das heißt, also zum Beispiel, ich wünschte, ich würde nicht ständig immer noch, wenn ich jemanden anrufe, dann wird immer gesagt, oh, Frau Stoffers, weil die hören meine Stimme, und meine Stimme ist zwar schon tiefer geworden, als sie früher war, aber sie ist immer noch vergleichsweise hell, ich spreche immer noch vergleichsweise melodisch, und die Leute leiten davon ab, dass ich Frau Stoffers bin. Und ich korrigiere die dann höflich, und dann ist ihnen das furchtbar peinlich. Und Und man muss sich an ganz vielen Stellen so ein bisschen mit dem, was machbar ist, arrangieren. Das ist vielleicht nicht ideal, aber es ist halt das, was geht.
Also du bist so in der Phase, ich meine, bei dir ist es ja noch nicht so ganz so lang her, du bist so in der Phase, die kenne ich. Ich kann ja sagen, da wächst man raus.
Okay.
Ich habe damals sogar eine Logopädin damals besucht, um meine Stimme auf weiblich zu trimmen.
Ja.
Die hat dann nach einer Stunde gesagt, das wäre zu schade drum. Und dann habe ich ja Gesangsunterricht genommen, und der Gesangslehrer hat gesagt, das ist aber eine Tenorstimme, da müsste ich mit leben.
Mhm.
Und das hat mir total geholfen. Und ich habe eher das Gefühl, das hat meine Stimme eher tiefer gemacht und voller als weiblicher. Trotzdem vertun sich danach kaum noch Leute am Telefon.
Okay.
Ja, das hat auch ein bisschen was mit dem eigenen, mit der eigenen Unsicherheit und Sicherheit zu tun, ist so mein Eindruck.
Das kann definitiv so sein, ja.
Das also ist meine Erfahrung. Mhm. Und manchmal ist es einfach auch gut. Dann ruft so ein Callcenter an und sagt, ja, kann ich die Frau Nentwig sprechen? Da kann ich aber sagen, nee, die ist nicht da.
Ja, ich wurde eine Zeit lang auch tatsächlich immer angerufen und gesagt, ich würde gern Frau Stoffers sprechen. Und dann ist mir mal rausgerutscht, die existiert nicht mehr. Und die Leute waren...
Ja, dann kriegst du meine Begründungen. Das hatte ich auch schon, ja. Also die Phase habe ich auch alles durch. Irgendwann wächst man.
Ja,
auf,
also mein Postamt dachte lange, ich wäre mit mir selber verheiratet. Das war auch sehr niedlich.
Meine Kreditkartenfirma meinte das auch und hat mir eine neue Karte geschickt. Aber es gibt da witzige Geschichten. Vielleicht sollten wir zusammen mal was schreiben über all die witzigen Anekdoten, die man da hat. Das sind echt schräge Sachen.
Ja.
So. Ja, aber jetzt kommen wir jetzt zu den echt bierernsten Themen. Jetzt gibt es nämlich die total kritischen Buchbubble-Fragen von Tamara.
Okay. Jawohl. Noah, welches Buch hat dich als Leser zum letzten Mal im positivsten Sinne überrascht?
Das war The Poet Empress. Es ist ein englischer Titel, aber es ist auf Deutsch übersetzt worden, von Chen Tao. Und ich hoffe, ich habe den Namen halbwegs richtig ausgesprochen. Das ist eines, ich habe das gesehen und habe gedacht, das ist so eines dieser klassischen Dark Romance oder Romantasy Bücher, was gar nicht abwertend gemeint sein soll, aber es war eine chinesische Fantasy von einer Konkubine, die an den Hof des zukünftigen Kaisers kommt. Und kleiner Spoiler, es passiert allerdings in den ersten Kapiteln, seine zukünftige Kaiserin wird und sie will ihn ermorden.
Okay.
Oh. Und ich habe erwartet, dass das selbstverständlich, dass die beiden selbstverständlich als Liebesgeschichte zusammenkommen. Und das tun sie nicht.
Mhm.
Also sie wird, also ich werde jetzt nicht sagen, wie die Auflösung ist, aber er wird nie das Love Interest, er wird nicht romantisiert, man versteht ihn an irgendeinem Punkt, aber er bleibt immer ein Monster. Also er bleibt immer ein sehr monströser Mann, der schreckliche Verbrechen begangen hat als Kaiser. Und das fand ich sehr konsequent, weil oft ist es ja so, dass es ein Enemies to Lovers gibt, also Leute starten als Feinde und werden am Ende Liebhaber. Und man hat am Anfang das Gefühl, der Mann ist total ein Verbrecher, es ist monströs und alles Mögliche. Und am Ende.
Aber sie kann ihn heilen.
Aber sie kann ihn heilen. Und das war hier definitiv nicht so. Und das hat mich echt interessiert. Das hat mich überrascht.
Mhm.
Und es war auch ein sehr schönes Magiesystem. Es war nämlich Magie, die durch Gedichte und durch die Kalligraphie gewirkt wurde. Das fand ich gerade im Chinesischen auch sehr clever.
Ja.
Da möchte ich aber mal die Tropes dazu lesen. Ist das ein Enemies to Monster oder so?
Lass mich das kurz schauen. Ich habe jetzt die englische Seite aufgerufen. Im Englischen ist es auch als Horror. Das ist ja interessant. Das ist es im Deutschen tatsächlich nicht. Aber ich verstehe, warum es als Horror ist. Es ist tatsächlich sehr düster. Mhm. Und ich weiß nicht, warum die das im Deutschen als Jugendbuch vermarktet haben.
Die deutschen Jugendlichen sind härter.
Ja, also ganz offensichtlich. Denn es wird tatsächlich als eine Ballade von Liebe und Tod genannt. Und ich bin mir nicht so sicher mit der Liebe. Also die Liebe spielte einen wirklich kleinen Anteil.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, das haben sie schon so ein bisschen, die haben schon so ein bisschen versucht, das für den deutschen Buchmarkt so anzupassen, sozusagen.
Ja, okay, ja, so geht's.
Ja, dann kommen wir zur zweiten Frage. Was hast du denn aus deinem größten Fehler gelernt?
Schöner Scheitern. Wir haben das vorhin schon erwähnt, dass ich mag, also ich weiß nicht, ob es mein größter Fehler ist, aber ich merke, egal wie viel Mühe ich mir gebe, sei es mit Repräsentation, aber auch sei es mit Schreiben an sich, mir fällt immer mit ein bisschen Abstand ein, was ich noch anders und was ich noch besser hätte machen können. Und wenn ich mich davon aufhalten lasse, dann schreibe ich keine Bücher. Das soll jetzt keine faule Ausrede sein. Ich glaube schon, man sollte sich auf jeder Ebene mit seinen Büchern Mühe geben. Aber man sollte vielleicht auch akzeptieren, dass man immer nur so gut sein kann, wie man zu dem Zeitpunkt gerade sein kann. Und dass man sich erlauben, sich von da aus weiterzuentwickeln.
Ja, loslassen können.
Ja. Sich so ein bisschen von dem Perfektionismus, also ich wünschte, ich hätte mich vom Perfektionismus verabschiedet, aber ich arbeite dran.
Ja, ich glaube, da hast du in Tamara eine Schwester.
Und zum Schluss, was sollte deiner Meinung nach über dem Arbeitsplatz aller AutorInnen?
Am liebsten, ich müsste am liebsten zwei Sätze daraus machen. Ich hatte euch geschrieben, dass ich sagen würde, fang an. Das ist natürlich meiner Prokrastination geschuldet. Also dadurch, dass ich oft nicht ins Anfangen komme oder vielleicht einen Romananfang schreibe, aber mich dann nicht regelmäßig hinsetze und weiterschreibe und so weiter, vielleicht kennt ihr das auch. Und ich glaube, gerade wenn man einerseits perfektionistisch ist oder andererseits auf den perfekten Moment wartet, dann wird man nie das Buch zu Ende schreiben oder es überhaupt nie schreiben, schlicht und ergreifend.
Das stimmt, absolut.
Und ich glaube, es ist einfacher zu sagen, schreib regelmäßig, es muss vielleicht nicht jeden Tag sein, aber fang regelmäßig an, arbeite regelmäßig daran, auch wenn es noch nicht perfekt ist, auch wenn du vielleicht gerade keinen Bock hast oder wenn du gerade sagst, boah, es sind auch noch die Silberlöffel, die ich polieren muss oder die Wäsche, die ich sortieren muss oder die 12.000 anderen Dinge inklusive meiner Steuererklärung, die auch da sind.
Oh. Musst du mich daran erinnern, das Quartal ist schon wieder rum.
Ja, ich weiß, Ende des Monats für Selbstständige, die keine Steuerberater haben. Ja, nee, also es ist, also für mich, ich weiß nicht, ob das für alle gilt, aber für mich ist es deutlich, die Erinnerung regelmäßig zu schreiben, regelmäßig anzufangen und weiterzuschreiben und dabei mutig zu sein und
Mut bleib dran. Das klingt wie so ein Slogan aus den 90ern.
Ja, das klingt wie diese schrecklichen Motivationscoaches, die man irgendwie auf Instagram oder TikTok und so weiter sieht, die sagen, just do it. Als wäre das so einfach, aber es ist vielleicht zumindest ein Teil der Wahrheit.
Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich muss man es einfach tun. Ja, schön, dass du einfach mal jetzt zu uns gekommen bist. Das freut uns sehr. Und an euch da draußen, ihr solltet jetzt einfach uns überall folgen, wo es geht. Und falls ihr das immer noch nicht getan habt, solltet ihr jetzt einfach, und ich sage nochmal, just do it, unser Buch Bubble Bulletin abonnieren. Der nächste ist nämlich gerade schon in Arbeit, also den dürft ihr nicht verpassen. Und natürlich müsst ihr uns nächste Woche wieder hören und uns auch gerne weiterempfehlen. Also danke an Noah, natürlich wie immer danke an Tamara. Und danke an euch. Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Auf Wiederhören. Ciao.